SRF 2 Kultur.
Kontext heute mit einer Debatte zum Thema Lohngerechtigkeit. Zum Erstaunen noch vieler Menschen, auch im Ausland, hat sich das Schweizer Stimmvolk in der Abzockerinitiative gegen Lohnexzesse am oberen Rand der Lohnskala ausgesprochen. Damit ist jetzt auch wieder vermehrt das untere Ende der Lohnskala ins Blickfeld gerückt. Gleich drei Initiativen beschäftigen sich zurzeit mit dem heiklen Thema der monetären Umverteilung. Sind wir damit auf dem Weg zu mehr Lohngerechtigkeit? Das diskutieren die Zürcher Soziologieprofessorin Katja Rost, der Arbeitgeberverbandschef Valentin Vogt und der Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes Daniel Lampart. Mein Name, Maja Brandle. Valentin Vogt, als Präsident des Arbeitgeberverbandes, was bedeutet für Sie Lohngerechtigkeit?
Ja, Lohngerechtigkeit beinhaltet das Wort Lohn, und damit man einen Lohn erhält, braucht es eine Arbeit bzw. eine Stelle, und die beste Voraussetzung für Lohngerechtigkeit bzw. Wohlstand in unserem Land ist ein funktionierender Arbeitsmarkt, der möglichst vielen erlaubt zu arbeiten.
Gleiche Frage an Sie, Daniel Lampart, als Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. Was bedeutet für Sie Lohngerechtigkeit?
Wenn die Schweiz reicher wird, der Wohlstand steigt, dann müssen alle etwas davon haben, von diesem größeren Kuchen. Und das Zweite ist, in der Schweiz müssen alle vom Lohn leben können.
Katja Rost, Sie sind Professorin für Soziologie an der Universität Zürich. Sie sind spezialisiert auf arbeits- und wirtschaftssoziologische Fragen. Lohngerechtigkeit, was bedeutet das aus Ihrer Sicht?
Nun, ein gerechtes Lohnsystem unterschreitet einen Mindestbedarf nicht, ist hinsichtlich Leistung und hierarchischer Position allerdings diskriminierend und legt verständlich dar, wie ein Lohn zustande kommt.
Was heißt diskriminierend in dem Zusammenhang?
Diskriminierend bedeutet, dass es eben Unterschiede gibt. Also diejenigen, die mehr leisten oder die eine höhere Position haben, bekommen auch mehr Lohn.
Es wurden drei Initiativen eingereicht, die sich mit der Umverteilung von Einkommen beschäftigen. Die Initiative für bedingungsloses Grundeinkommen, die Initiative für einen Mindestlohn und die Initiative 1:12. Wenn wir jetzt diese Initiativen mit etwas Abstand mal betrachten, aus gesellschaftspolitischer Optik, was bedeutet das, gleich drei solche Initiativen auf der politischen Agenda? Valentin Vogt.
Ich glaube, wir haben seit 2000 in der Wirtschaft einige Verfehlungen gehabt. Es ist sicher so, dass im Gesellschaftsvertrag, den die Wirtschaft mit der Gesellschaft gehabt hat, es Risse gegeben hat, und diese Initiativen sind nun eigentlich die Folge dieser Risse, die es in diesem Gesellschaftsvertrag gibt.
Daniel Lampart?
Ja, es ist eine sehr große Lohnschere aufgegangen. Wir haben in der Schweiz heute viermal mehr Leute, die einen Million oder mehr Lohn haben, als das noch Ende der 90er Jahre der Fall gewesen ist. Auf der anderen Seite, das Gros der Leute, vor allem diejenigen mit Lehre, die haben kaum mehr Lohn, teilweise sind die Löhne sogar gesunken. Und das versteht niemand mehr hier im Land, und deshalb gibt es jetzt politischen Druck und diese Initiativen, dass dieses Problem, diese Ungerechtigkeit gelöst wird.
Katja Rost, wie sehen Sie das?
Ja, diese Risse, die sind beobachtbar. Also was sich hier artikuliert, ist sowas wie soziale Unzufriedenheit. Allerdings stehen wir schon ein bisschen vor einem Paradox, wenn ich das so nennen darf. Nämlich die Einkommensungleichheit zwischen Niedrigst- und Höchstverdienern hat in der Schweiz seit den 90er Jahren nicht zugenommen. Allerdings beobachten wir eine Umverteilung der Löhne. Nämlich früher glich die Lohnverteilung in der Schweiz eher einem Pilz. Sie können das wie eine Morchel sich veranschaulichen. Das heißt also, ein Fünftel der Gesellschaft war am unteren Rand der Lohnverteilung, drei Viertel im mittleren und höheren Segment und nur ein Zwanzigstel hatte Spitzenlöhne. Nun, heute gleicht die Lohnverteilung eher einem Berg. Das heißt, ein Fünftel ist am unteren Rand, zwei Drittel nur noch im mittleren und höheren Segment und ein Siebtel hat Spitzenlöhne. Und das führt dazu, dass man sich also heutzutage eher mit oben vergleicht, während man sich früher also mit der Mitte verglichen hat. Und das genau ist der Grund sozusagen für diese hohe soziale Unzufriedenheit. Nämlich daraus lassen sich also drei Tendenzen ablesen. Spitzenverdiener zu sein ist heutzutage normal geworden. Mittelschicht zu sein bedeutet es eben nicht nach oben geschafft zu haben. Und Niedrigverdiener zu sein, bedeutet es heutzutage, es nie in der Mittelschicht zu schaffen. Und damit sind alle Gruppen unzufrieden. Das heißt also die Mittel- und die Unterschicht, aber auch die Spitzenverdiener sind unzufrieden, weil sie nämlich nichts Besonderes mehr sind.
Also ich würde nicht sagen, dass es ist nicht eine Frage der Unzufriedenheit, weil man jetzt irgendetwas nicht geschafft hat, sondern das Problem ist objektiv klar, dass der oberste Prozent der Löhne hat seinen Anteil seit Mitte der 1990er Jahre fast verdoppelt an der Gesamtlohnsumme. Und das ist extrem und das ging auf Kosten der Übrigen. Doch, es ging auf Kosten der Übrigen. Mhm. Nehmen Sie die Leute mit Lehre, das sind ja keine Zahlen, die wir erfunden haben, das Bundesamt für Statistik, Leute mit Lehre 2002 bis 2010 nach Abzug der Teuerung eine Null. Und das ist das Gros der Leute in der Schweiz. Die haben eine Lehre gemacht. Die Lehre ist wichtig in der Schweiz. Das sind diejenigen, die das Land am Laufen halten, nicht die Chefs, die da um die Welt chatten. Diese Leute müssen ihren Anteil am Kuchen erhalten. Sie haben ihn nicht erhalten. Deshalb sind sie unzufrieden.
Bei uns dreht sich ja, das ist schon interessant, in unserem Land dreht sich das Thema des Einkommens dreht sich um ein paar Dutzend CEOs, sage ich mal. Entscheidend ist ja nicht die Frage, was diese paar Dutzend CEOs verdienen, sondern entscheidend ist ja letztendlich die Frage, ob sich die Schere arm und reich aufgetan hat. Und wenn Sie das anschauen, das oberste 1% am Gesamteinkommen ist seit 1950 mehr oder weniger konstant. Das ist in angelsächsischen Ländern nicht so. In den USA und in Großbritannien hat sich das verdoppelt. Aber ich denke, wenn man eben diese Sachen anschaut dann, und die Fakten anschaut, dann ist es dem nicht so. Das ist in meinen Augen vor allem eine gefühlte Diskussion, die wir hier führen.
Nein, sie ist real. Also offenbar kennen Sie die Zahlen nicht. Wir haben die ja genau angeschaut. Es ist auch das Bundesamt für Statistik, die das immer ausweist. Sie haben bei den oberen Kadern innerhalb von nicht mal 10 Jahren Lohnzuwächse von im zweistelligen Bereich. Und nehmen Sie die Löhne mit Lehre. Ich wiederhole es nochmal. Leute, die einen Lehrabschluss gemacht haben, minus 0,4% nach Abzug der Teuerung 2002 bis 2010. Das sind die harten Fakten, das fühlen die Leute auch und das ist das Problem im Land.
Ich möchte noch auf etwas zurückkommen, was Katja Rost gesagt hat, nämlich diese Kluft, diese soziale, die sich da auftut. Katja Rost, diese Kluft, das heißt ja schlussendlich auch, dass diese untere Schicht, die relativ groß ist mit 20%, dass die eigentlich abgehängt ist.
Die ist heutzutage abgehängt, also die ist nicht größer geworden, das muss man sagen. Die war früher 20%, ist heute 20%, aber sie ist abgehängt, weil die Mittelschicht heutzutage eben keine Hierarchie mehr gleicht. Früher hat in der Mittelschicht haben die meisten Leute einen moderaten Lohn gehabt und weniger haben einen höheren Lohn gehabt und nur ganz wenige in der Mittelschicht hatten einen höheren Lohn. Und heute sieht es in der Mittelschicht so aus, dass viele also einen sehr hohen oder guten Lohn haben und nur wenige einen moderaten Lohn haben. Und was sich da in der Gesellschaft ergibt, ist natürlich, dass sozusagen eher die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf jemanden aus der Mittelschicht treffen, der einen sehr guten Lohn hat und damit also als unerreichbar gilt, ist natürlich höher geworden.
Schauen wir einmal genauer hin auf die konkreten Initiativanliegen. Ich lasse jetzt mal die bedingungslose Grundlohninitiative weg, weil da geht es nicht um Lohn, da geht es um andere Umverteilungen. Ich möchte mal zuerst die Mindestlohninitiative ins Zentrum stellen. Sie ist lanciert worden vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund. Sie verlangt 22 Franken Stundenlohn und 4'000 Franken Monatslohn als staatlich garantiertes Minimaleinkommen. Die Schweiz tut sich schwer mit diesen Mindestlohnansätzen. Das ist ja nicht das erste Mal, dass darüber diskutiert wird. Es hat jetzt eine neue Brisanz erhalten. Warum eigentlich? Immerhin könnten 400'000 Menschen davon profitieren. Valentin Vogt.
Ja, die Schweiz ist ja nicht grundsätzlich gegen Mindestlöhne. Die Schweiz ist einfach gegen gesetzliche Mindestlöhne. Das ist das Thema, oder? Und ich meine, wir haben ja verschiedene Gesamtarbeitsverträge, wo Mindestlöhne festgelegt werden. Ich glaube, es geht vor allem darum, dass diese Löhne möglichst neu am Markt festgelegt werden. Diese Löhne werden ja, diese, sage jetzt mal, weniger als 4'000 Franken werden ja nicht primär in Grossbetrieben nicht bezahlt, sondern die werden ja primär in einem gewerblichen Umfeld sind die Löhne tiefer als 4'000 Franken. Und die sind tiefer, weil der Markt einfach nicht mehr hergibt. Es sind ja nicht, dass die Patrons wenig bezahlen, weil sie viel in ihre eigene Tasche wirtschaften, sondern weil einfach nicht mehr da ist. Also wenn wir bereit wären, 10 Franken für einen Haarschnitt mehr zu bezahlen und 5 Franken für einen Kaffee, sieht die Situation wieder anders aus. Aber dem ist nicht so. Und darum denke ich, ist das ein Idealzustand, dass sie alle von ihrem Einkommen leben können in diesem Sinne. Aber es ist halt einfach so, dass es Lebensphasen gibt im Leben, wo das halt nicht möglich ist. Und ich denke, die 40'000 Leute, die ein Problem haben unter diesen 400'000, für die haben wir in diesem Land Möglichkeiten, die in dieser Lebensphase zu unterstützen. Es macht keinen Sinn, mit der Gießkanne 400'000 Leuten mehr zu geben, wenn 40'000 Leute davon damit ein Problem haben.
Aber das könnten wir uns doch problemlos leisten.
Nein, ich denke, oder man muss Man muss verstehen, wie die Schweiz funktioniert. Die Schweiz, der Wohlstand der Schweiz basiert primär darauf, dass sehr viele Leute in diesem Land arbeiten. In unserem Land arbeiten 83% der Leute sind erwerbstätig. Das ist deutlich mehr als zum Beispiel in der EU. Und weil wir deutlich tiefere Einstiegshürden haben, um in den Arbeitsprozess zu kommen. Wir haben ein duales Bildungssystem, das eben erlaubt, dass die Leute in diesen Arbeitsprozess kommen. Und ich denke, wenn wir diese Erwerbstätigkeit oder die Möglichkeiten der Erwerbstätigkeit eben einschränken, dann machen wir oder schrauben wir an etwas herum, was an den Wohlstand dieses Landes deutlich negativ beeinflussen könnte.
Ich möchte nochmals zurückkommen zur Lohndebatte. Daniel Lampart, warum tut sich die Schweiz so schwer damit, dass diese 400.000 Menschen wirklich auch genügend verdienen würden, um davon zu leben?
Ja, das ist eine Frage, die ich auch nicht beantworten kann, weil tatsächlich es wäre ein leichtes, die Situation dieser Leute zu verbessern. Und es sind schwierige Situationen. Es sind Leute, ein Teil muss zur Sozialhilfe, ein Teil wird aber auch privat unterstützt. Ich habe in meinem Bekanntenkreis eine Frau, die sagt, sie muss mit ihrer Mutter zusammenwohnen, weil sie sich selber keine Wohnung leisten kann. Problem ist, eigentlich sollte man das über Gesamtarbeitsverträge lösen können. Das ist ja, der Bundesrat sagt, wir hätten eine gut funktionierende Sozialpartnerschaft in der Schweiz. Aber wir stellen fest, dass es Arbeitgeber gibt in Branchen, die sehr schlechte Löhne zahlen, die sich weigern, Gesamtarbeitsverträge abzuschließen, die sogar sagen, ein Gesamtarbeitsvertrag sei eine Fehlentwicklung. Ich erwähne da die Branche, die Schuhgeschäfte, die großen Schuhgeschäfte. Dort gibt es viele Leute, die haben weniger als 4.000 Franken, wenn sie voll arbeiten. Ein großer Teil davon mit Lehre. Und die Besitzer der großen Schuhgeschäfte, das muss man auch noch wissen, damit man es auch wirtschaftlich versteht, das sind oft Leute, die haben ein Milliardenvermögen. Nehmen Sie die Familie Batta, die in den Läden Löhne unter 4.000 Franken bezahlt. Die haben ein geschätztes Vermögen von 3 Milliarden Franken. Und wenn es da nicht möglich ist, in unserem Land Gerechtigkeit zu haben, etwas weniger vielleicht für die Familie Batta, dafür dringend mehr Geld für die Leute, die es wirklich brauchen, dann verstehe ich das Land nicht mehr.
Also man könnte sagen, der Markt gegen soziale Gerechtigkeit, das ist Schweizer Usus.
Ja, nein, das hat mit Markt eben auch wenig zu tun. Die Frauen verdienen systematisch weniger für Männer, auch wenn sie gleiche Arbeit machen. Das nennt sich Diskriminierung, auch vom Bundesamt für Statistik. Im Detailhandel, wo ich davon rede, also Schuhe, Kleider, sind das 600 Franken weniger bei einer Vollzeitstelle für eine Frau. Die arbeitet genau das Gleiche. Wenn der Markt gelten würde, müsste sie gleich viel verdienen wie der Mann. Offenbar funktioniert der Markt nicht. Jetzt, wenn man einen Mindestlohn einführen würde, würde wahrscheinlich die Frauenlöhne angehoben, was dringend nötig ist. Vielleicht würden sie dann eher zum Marktlohn kommen, wenn die Männer den Marktlohn verdienen, das weiß ich nicht, aber der Markt spielt nicht. Frauen werden gedrückt und die Löhne müssen korrigiert werden hier.
Also der Markt regelt es nicht, das ist ganz offensichtlich. Also spätestens bei den Frauenlöhnen sieht man das ganz eindeutig. Katja Rost, wenn jetzt diese Mindestlöhne gefordert sind, von Gesetzes wegen geregelt, macht das Sinn aus Ihrer soziologischen Perspektive?
Naja, man muss eben immer Pro- und Kontra-Argumente gegeneinander abwägen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum man sich damit so schwer tut. Also ich meine, dafür spricht also auf jeden Fall, dass Sozialhilfe eigentlich nicht höher sein darf als ein Mindestlohn. Und das sind tatsächlich Fälle, die es also auch in der Schweiz gibt. Natürlich muss es sich lohnen zu arbeiten. Also das kann nicht sein. Dagegen spricht, dass es natürlich ein Eingriff in den Markt ist und dass solche Eingriffe eigentlich insbesondere dann gerechtfertigt sind, wenn also besondere gesellschaftliche Dringlichkeit besteht. Und hier drüber kann man sicherlich diskutieren, ob diese Dringlichkeit in der Schweiz so besteht. Inflations- und kaufbereinigt sind die Mindestlöhne in den letzten Jahren also auch für ungelernte Kräfte deutlich angestiegen beziehungsweise zumindest konstant geblieben. Zudem scheinen die geforderten Mindestlöhne im internationalen Vergleich unverhältnismäßig hoch. Allerdings muss man hiermit berücksichtigen, dass ja in der Schweiz quasi eine Kopfsteuer noch abgeht. Also das heißt, Krankenkasse zum Beispiel von dem Lohn bezahlt werden muss. Das kann für eine Familie sehr viel sein. Warum die Wissenschaft ein bisschen unentschieden ist bei diesen Mindestlöhnen, ist, dass sehr unterschiedliche Evidenz vorliegt, was resultiert aus solchen Mindestlohnmaßnahmen. Es kann zumindest nicht ausgeschlossen werden, dass die Arbeitslosigkeit gerade bei den Niedrigqualifizierten infolge so einer Mindestlohninitiative zunehmen würde. Und damit würde die Initiative, die sozial gemeint ist, was extrem Unsoziales erreichen, nämlich weil zum Beispiel Unternehmen noch mehr Arbeitsplätze wegrationalisieren, was wir ja derzeit schon beobachten, oder eben für den gleichen Lohn höher Qualifizierte, nämlich zum Beispiel aus dem Ausland, rekrutieren würden.
Oder es entsteht dann kein zusätzlicher Lohndruck, muss man sich mal in der Praxis vorstellen. Sie haben jemanden, der verdient jetzt 4.200 Franken und hat einen Kollegen, der verdient 3.800 Franken. Oder? Sollen Sie sich vorstellen, wenn dieser gesetzliche Mindestlohn kommt und der andere dann 4.000 verdient, dann wird der 4.200 Franken verdient, nicht einfach sagen, danke vielmals, passt, oder? Sondern der wird sich für auch einen höheren Lohn einsetzen und dann im Prinzip schauen, dass er eine Distanz wieder von 400 Franken zum anderen Kollegen hat. Und das wird letztendlich in der Schweiz auch zu einem Lohndruck nach oben führen. Und wir haben unsere Wettbewerbsfähigkeit in den letzten Jahren verbessern können, weil wir mit einer, sage ich jetzt mal, tiefen Inflation relativ zu anderen Ländern wieder wettbewerbsfähiger geworden sind. Und all die Nachteile, die wir haben, zum Beispiel den Wechselkurs zu anderen Währungen wieder kompensieren konnten. Und ich glaube, wir müssen schauen, dass wir hier nicht weitere Vorteile einfach weggeben.
Valentin Vogt, könnten Sie mit 4.000 Franken leben?
Ich selber?
Ja.
Nein, könnte ich nicht, aber ich habe auch eine entsprechende Verantwortung, ich habe eine Ausbildung und ich glaube, das ist auch nicht die Frage, sondern ich habe früher begonnen, ich habe mit einem Anfangslohn begonnen, nach dem Studium von 3.600 Franken. Meine Frau hat auch gearbeitet zu diesem Zeitpunkt, also meine Freundin, wir haben zusammen gewohnt und haben auch ein gutes Leben eigentlich geführt, aber heute könnte ich mit 4.000 Franken nicht leben.
Wie die meisten, Herr Vogt, also Sie müssen ja ein Lebenskünstler sein, wenn Sie irgendwie in einem dichter besiedelten Gebiet wohnen und Sie einen Lohn von weniger als 4.000 Franken haben. Und es sind traurige Realitäten, denen muss man in die Augen schauen.
Es ist ja nicht jeder, der weniger als 4.000 Franken verdient, eine alleinerziehende Mutter oder ein Vater von zwei Kindern, oder? Sondern es gibt Leute, die eine Lehre fertig machen, die noch zu Hause wohnen, wie das viele auch machen, und dann die Möglichkeit haben, durch Ausbildung, durch Arbeit, sich nach oben zu erarbeiten. Und das ist auch so. Und können Sie mir mal sagen, was dann für die Jungen eine Motivation ist, sich weiter auszubilden, wenn jeder, der hierher kommt, ohne Lehre, sprich auch die Zuwanderer, 4.000 Franken verdient. In meinen Augen wird auch dieser gesetzliche Mindestlohn einen weiteren Druck auf die Zuwanderung bringen, indem der Anreiz, in die Schweiz zu kommen, noch höher ist, weil im Prinzip, für jemanden, der einfach nichts gelernt hat, hier kommt, einfach mal vom Stand aus 4.000 Franken verdient.
Wir haben das große Problem, ja, dass viele Leute weniger als diese 4.000 Franken haben, wenn sie voll arbeiten, die eine Lehre gemacht haben. Ich habe gesagt, es sind ungefähr 144.000. Und das ist ja schlimm. Wie wollen Sie den Leuten erklären, den Jungen erklären, mach eine Lehre, wenn du nachher keinen Lohn hast, von dem du leben kannst? Die Vorstellung in der Schweiz der Lehre ist, wer eine Lehre macht, kann er später eine Familie haben. Und dieses Versprechen, das man auch den Jungen abgibt, das ist nicht mehr eingehalten.
Gut, ich möchte jetzt einen Schritt weitergehen jetzt und einmal jetzt diese Initiative 1:12 anschauen. Die Abzockinitiative hat ja gezeigt, dass das Stimmvolk die Exzesse am oberen Rand, diese Entgrenzung der Löhne, nicht mehr gutiert. Jetzt versuchen die Jusos, die Jungsozialisten, ein Verhältnis herzustellen, indem sie sagen, wir brauchen Löhne, die 1:12 im Verhältnis widerstehen. Macht das Sinn?
Aus sachlicher Sicht macht diese Sache überhaupt keinen Sinn, weil sie schadet letztendlich den Stimmbürgern. Diese Leute, die irgendwo mehr als, sag jetzt mal, 500.000 Franken verdienen, und wenn man diese Löhne dann kürzen würde, reden wir von Lohnausfällen von irgendwie 12 bis 15 Milliarden, was letztendlich zu Steuerausfällen und Sozialabgabeausfällen von 6 bis 7 Milliarden führen würde. Und das ist letztendlich dann, irgendjemand hat das zu bezahlen, oder? Und man muss einfach wissen, dass in diesem Land 1%, das oberste 1% zahlt 40% der Einkommensteuern in diesem Land. Und es ist eine Illusion, dass eine Umverteilung von oben nach unten stattfindet. Dieses zusätzliche Geld würde dann an die Aktionäre gehen. Und das Gros der Schweizer Unternehmen, die in der Börse quotiert sind, gehört zu 2/3 ausländischen Investoren. Und das ist das eine Argument. Das andere Argument ist einfach so, dass das ein zu starres Lohngerüst ist. Man wird realistisch gesehen einfach niemanden finden, der eine Roche für 500.000 Franken im Jahr führt. Ich möchte damit nicht sagen, dass es auch ein doppelstelliges Millionengehalt sein muss, also mehr als 10 Millionen, aber irgendwo die Realität liegt irgendwo dazwischen. Und ich denke, wir tun gut daran, hier uns nicht irgendwie ein zu starres Lohngerüst aufzuerlegen.
Also Sie argumentieren jetzt mit den Spitzenlöhnen wieder, die so weit oben sind. Das ist ja genau der Punkt, dass man das als ungerecht empfindet. Ich möchte einfach daran erinnern, dieses Verhältnis 1:12, das ist ja nicht etwas ganz Außergewöhnliches, sondern wir hatten das eigentlich bis noch vor wenigen Jahren, war das eine Selbstverständlichkeit im Lohngefüge der Schweiz. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt da völlig etwas Wahnsinniges zurückkehren würden.
Nein, aber die Welt hat sich natürlich relativ massiv verändert, oder? Wenn ich jetzt zum Beispiel mein Unternehmen anschaue, irgendwie mit 1000 Leuten, hier passt das Verhältnis 1 zu 12 irgendwo noch so knapp, oder? Aber wenn ich das vergleiche mit einem viel kleineren Unternehmen, irgendein gewerblicher Betrieb mit 5 Leuten, da ist 1 zu 12 völlig übertrieben. Und wenn ich dann ein viel größeres Unternehmen anschaue, das deutlich mehr Hierarchiestufen hat, das Hunderttausende von Leuten hat, ist das 1 zu 12 Verhältnis völlig absurd. Das passt überhaupt nicht.
Daniel Lampard?
Ja, wir hatten extreme Missbräuche jetzt bei diesen Chefsalären. Das muss man einfach sagen, die in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Und das Schlimme war ja, es waren ja teilweise furchtbare Bruchpiloten wie Ospel, die sich diese Millionen Boni gewährt haben. Überhaupt kein verdientes Geld. Im Gegenteil, die haben ja einen riesen Schaden angerichtet. Und so sieht man, das ist einfach jenseits von jeder Verhältnismäßigkeit. Man hat es verpasst, in der Schweiz dafür zu sorgen, dass die Verhältnisse vernünftig sind. Es wurden auch ausgelagert, Bundesbetriebe. PTT früher verdiente niemand mehr als ein Bundesrat. Heute der Herr Schlotter 1,5 Millionen. Meier bei der SBB 1 Million. Früher weniger als ein Bundesrat. Die SBB funktioniert meiner Meinung nach nicht wesentlich besser als früher. Ich sage das jetzt etwas zurückhaltend. Vielleicht funktioniert sie gar nicht besser. Das heißt, ich sehe nicht, wie das Geld verdient ist, aber es haben sich einfach ein paar bedient. Jetzt, das ist nicht das Gros der Leute. In einem großen Teil der Firmen, die gut bis sehr gut funktionieren, ist es sonnenklar. Es ist weniger als 1 zu 12. So war es auch im Land bisher. Und wir müssen schauen, dass es in der Schweiz nicht schlimmer wird. Und deshalb jetzt gegen diese Missbräuche eine Grenze einführen. Sonst die Selbstbedienungsmentalität ist unendlich. Es wird auch von Arbeitgeberseite geschützt. Es wird immer wieder verteidigt, statt dass man gesagt, jetzt führen wir Ordnung ein. Jetzt schauen wir, dass die Löhne zurückgehen. Und das stört mich. Und deshalb braucht es halt einen Volksentscheid.
Katja Ross, Sie haben vorhin gesagt, bei der Mindestlohninitiative, es würde versucht, ein soziales Verhältnis herzustellen. Das würde aber eben gerade nicht der Fall sein. Sehen Sie das hier bei dieser Initiative auch oder ist das Verhältnis hier besser?
Nein, ich denke, das ist eine Initiative, die eben genau zu sehr unsozialen Resultaten führen. Und ich würde dir gerne ein bisschen loslösen, auch von den Managergehältern. Das ist nochmal eine andere Debatte. Und da der Herr Lampert sicherlich recht, dass da nicht alle Löhne gerechtfertigt waren und auch mit dem Markt begründet werden können. Allerdings, wenn wir uns mal die 1 zu 12 Initiative verdeutlichen, also was dort passieren würde, ist, dass meiner Meinung nach gerade die Mittelschicht und der größte Verlierer wäre aus dieser Initiative. Nämlich was passiert ist, sie können den Markt also nicht überlisten oder nicht reglementieren, vor allem nicht in einer globalisierten Welt, in der der Nationalstaat versagt. Das heißt, Unternehmen, was die machen würden, ist den Topkader in neu gegründete Gesellschaften auslagern, würde nicht so weit gehen, dass Unternehmen die Schweiz verlassen würden. Dafür sind die Transaktionskosten so hoch. Aber was bedeutet das jetzt für den Rest der Belegschaft, der in der alten Gesellschaft verbleibt? Das bedeutet, dass entweder die verbleibenden Höchstlöhne, und wir reden hier jetzt von dem mittleren Management oder von Personen, die eben eine gute Ausbildung haben, allerdings keine Topverdiener sind, deren Höchstlöhne müssten entweder reduziert werden oder die Mindestlöhne müssten hochgesetzt werden, eben gerade in großen Unternehmen, um das Verhältnis 1 zu 12 eben zu wahren. Nun, unabhängig davon, welche Alternative ergriffen werden würde, bedeutet das einen Kaufkraftverlust der mittleren Gehälter. Das heißt also, die Initiative, wozu die führen würde, ist, dass die Ränder der Lohnverteilung, nämlich die Gruppe der Niedrigverdiener und die Gruppe der Spitzenverdiener, vergrößert würden, zulasten eben der Mittelschicht. Und damit würde aus diesem ohnehin flachen Lohnberg, der eben genau zu solchen kontraproduktiven Vergleichen, sozialen Vergleichen in der heutigen Gesellschaft oder zu Neid führt, aus dem würde dann ein Lohntal werden. Das heißt, wir hätten also Niedrigverdiener und Höchstverdiener und dazwischen nichts mehr.
Okay. Wir haben ja in der Schweiz für diese hohen Gehälter jetzt eine selektive Regelung gefunden mit der Minderinitiative, beziehungsweise was wir vorgeschlagen haben mit dem Gegenvorschlag. Und ich meine, wir sehen jetzt auch, dass auch ohne Minderinitiative eine Wirkung zeigt. Es sind letztendlich die Aktionäre, die darüber entscheiden sollen, was sie ihrem Management zahlen wollen. Und ich finde das schon interessant, Herr Lampard. Ich meine, Sie sind ja in einem Gremium, wo dieses 1 zu 12 Verhältnis nicht spielt. Und ich habe auch nie gehört, dass Sie sich dagegen wehren, zum Beispiel bei der Nationalbank, oder?
Also Sie können der Gift darauf nehmen, dass ich jeweils überstimmt werde, wenn es also darum ging, diese Löhne festzulegen. Sie entsprechen auch nicht den Marktgepflogenheit. Man hat noch nie Leute rekrutiert aus diesen Bereichen, wo man heute die Löhne zahlt.
Nein, aber bei der Nationalbank ist es deutlich mehr als eins.
Das ist so, leider, okay, ja.
Ich möchte jetzt zum Schluss kommen, und zwar zur Frage, ist die Schweiz auf dem Weg zu mehr Lohngerechtigkeit? Kurze Runde, ja oder nein?
Nein.
Denke schon, ja.
Ich hoffe es, sie muss.
Nein, ich hoffe es und sie muss. Was braucht es, um mehr Lohngerechtigkeit zu erreichen?
Der Schlüssel dazu ist die Ausbildung, oder? Die Zukunft der Schweiz liegt ja in Jobs, die, ich sage jetzt mal, eine hohe Wertschöpfung haben. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe in diesem Land, möglichst viele Leute eine gute Grundausbildung mitzugeben, sei es auf der dualen Grundausbildung über eine Lehre oder über eine universitäre Ausbildung und dann auch eine Weiterbildung, kontinuierliche Weiterbildung, die erlaubt, dass die Leute am sich verändernden Markt teilnehmen können und so auch Möglichkeiten haben, Arbeit zu finden, die auch dann dafür entsprechend dafür bezahlt ist. Und ich glaube, das ist unsere Kernaufgabe, diese Ausbildung zu verbessern in diesem Land.
Daniel Lampard, Sie haben gesagt, Sie hoffen es.
Ja, ich hoffe es, dass wir uns durchsetzen können. Es braucht ein Umdenken in den Firmen, eine neue Lohnpolitik und es braucht mehr Gesamtarbeitsverträge mit Mindestlöhnen. Was heißt ein Umdenken? Es wurden vermehrt jetzt in den letzten 10 Jahren sogenannte Boni ausbezahlt, das heißt auch Leistungslöhne. Und das hat dazu geführt, dass diejenigen, die eigentlich die Leistungslöhne hätten auszahlen müssen, nämlich die Chefs, die haben offenbar hatten die Illusion, sie selber hätten am meisten geleistet und haben mal den größten Kuchen gleich für sich genommen. Die anderen Leute können sich da nicht wehren. Früher war das anders, dort waren die Lohnsysteme viel strenger, sodass die Chefs gezwungen waren, Lohnbudget oder Lohnsummen runterzugeben an die normalen Leute. Das waren die Lohnsysteme mit generellen Lohnerhöhungen. Und wenn wir das wieder vermehrt durchsetzen können, dann ist es gerechter, weil alle tragen ihren Teil bei im Betrieb und im Land und alle sollen auch einen Teil davon erhalten.
Katja Ross, Sie haben gesagt, nein, es gibt keine Lohngerechtigkeit in der Schweiz. Was würde es brauchen? Braucht es die überhaupt?
Natürlich braucht es Lohngerechtigkeit. Damit eine Gesellschaft funktioniert, braucht es Lohngerechtigkeit. Und warum ich Nein gesagt habe, ist einfach, weil ich denke, dass die Initiativen, dass eben, die gerade diskutiert werden, das Problem verschlimmern würden, statt das eben zu verbessern. Ich stimme also dem Herrn Lampard in den letzten Statements also überein, dass wir also wieder stärker zu einem Fixlohnsystem zurückkehren sollten. Die Bonuslohnsysteme, das wissen wir, dass sie sehr manipulierbar sind und zum Teil auch an Arbeitsanstrengungen eben auf die falschen Resultate leben. Ich denke, es bräuchte insbesondere wieder eine viel stärkere Berücksichtigung eben dieser mittleren Einkommensgruppen statt dieses einseitigen Fokuses eben auf Mindestlohnverdiener oder Minimallohnverdiener und Höchstverdiener. Es sollte wieder das Normalste der Welt sein, Mittelschicht zu sein, nämlich viele in unserer Gesellschaft leisten etwas und nehmen eine mittlere, qualifizierte Position ein. Und die Gesellschaft sollte auch wieder von unten her in die Mitte durchlässiger werden. Nämlich ist es auch so, dass nur wenige gar nichts leisten können oder nichts leisten wollen. Und ich denke, wenn man ein Lohnsystem wieder eben wie so einen Pilz oder wie so eine Morchel eben umstrukturiert in einem Unternehmen, was dann passiert, ist, dass die Leute sich wieder viel mehr mit mittleren Einkommenssegmenten untereinander vergleichen statt mit den Höchstverdienern. Und so ein Vergleich mit Höchstverdienern macht einfach unzufrieden, weil man ständig das Gefühl hat, eben zu wenig zu haben. Und das würde dann die soziale Unzufriedenheit, denke ich, dramatisch reduzieren.
Sind wir auf dem Weg zu mehr Lohngerechtigkeit? Dazu die Kontextdebatte auf SRF 2. Es diskutierten die Soziologieprofessorin Katja Rost, der Präsident des Arbeitgeberverbandes Valentin Vogt und der Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes Daniel Lampard. Mein Name.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.